Gipfeltreffen der Hochfinanz. Im Schweizer Davos beginnt das Weltwirtschaftsforum. Noch nie kamen so viele Politiker wie heute. Doxing-Skandal bei ARD und ZDF. Im sächsischen Landtag wächst der Druck auf den Staatsfunk. Und damit nicht genug, denn das Gebührenfernsehen steckt in der größten Krise seiner Geschichte, sagt der Medienwissenschaftler Michael Mayen bei Auf 1. Und Spitze des Eisbergs? Seit mehr als 10 Jahren gibt es heimliche mRNA-Impfungen. Und auch wir könnten betroffen sein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Bevor wir zum neuesten Skandal der GEZ-Medien kommen, hier zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Montag. US-Präsident Donald Trump sorgt mit einer privaten Textnachricht für internationale Irritationen. In dem Schreiben an Norwegens Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre schrieb Trump nach Medieninformationen: In Anbetracht dessen, dass Ihr Land sich entschieden hat, mir den Friedensnobelpreis dafür nicht zu verleihen, dass ich 8 Kriege beendet habe und mehr, sehe ich mich nicht länger verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken. Störe bestätigte die Echtheit der Nachricht und ihren Inhalt, veröffentlichte den Wortlaut jedoch nicht selbst. Zuvor hatte er Trump auch im Namen des finnischen Präsidenten Alexander Stubb um Gespräche über angedrohte Strafzölle gebeten. Trump reagierte offenbar umgehend. Störe sagte wörtlich, die Antwort von Trump traf nur kurze Zeit nach dem Versand unserer Nachricht ein. Beobachter werten das als Hinweis auf eine spontane Reaktion, möglicherweise ohne Rücksprache mit Beratern. Heute beginnt das 56. Weltwirtschaftsforum in Davos. Neben rund 1700 Top-Managern internationaler Großkonzerne werden etwa 60 Präsidenten und Regierungschefs erwartet, so viele wie noch nie zuvor. Gegen das Treffen der globalen Finanz- und Politik-Elite formierten sich am Wochenende Proteste in der Schweiz. In der Hauptstadt Bern rief eine autonome Gruppe zu einer Demonstration auf. Die Versammlung wurde jedoch kurz darauf von der Polizei aufgelöst. Auch in Davos selbst kam es zu Protesten. Rund 600 Demonstranten zogen vom tiefer gelegenen Kloster nach Davos und blockierten für etwa eine Stunde die Hauptstraße. Am Bahnhofsvorplatz hielten sie unter der Leitung der Jungsozialisten ihre Abschlusskundgebung ab. Kritisiert wurden vor allem die engen Verflechtungen von Politik und Wirtschaft beim WEF. Die Demonstranten werfen den Teilnehmern vor, hinter verschlossenen Türen Absprachen zu treffen, im eigenen Interesse und auf Kosten der Allgemeinheit. Der Protest in Davos verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Seit dem letzten Jahr befindet sich so viel Vermögen in den Händen von Milliardären wie nie zuvor. Das enthüllte ein Bericht von Oxfam, einem weltweiten Verbund von Entwicklungsorganisationen. Damit sei das Gesamtvermögen der Superreichen um 2,5 Billionen Dollar, umgerechnet 2,2 Billionen Euro, gestiegen. Dieser Zuwachs entspricht gleichzeitig dem gesamten Vermögen der ärmeren Hälfte der Menschheit. Insgesamt besitzen Milliardäre damit rund 18,3 Billionen Dollar. Dabei handelt es sich um einen historischen Höchststand. Allein der derzeit reichste Mann der Welt, Tech-Milliardär Elon Musk, verdiene in 4 Sekunden das durchschnittliche weltweite Jahreseinkommen. Seit dem März 2020 habe sich der Besitz der Reichsten beinahe verdoppelt. Ob ein Zusammenhang mit den zeitgleich beschlossenen Covid-Einschränkungen bestand, äußerte der Bericht nicht. Die öffentlich-rechtlichen Medien geraten erneut unter Druck. Der Vorwurf diesmal sogenanntes Doxing. Dabei werden Namen, Adressen oder private Details von Andersdenkenden öffentlich gemacht. Mutmaßlich zur Einschüchterung. Bekannt wurde vor allem ein Fall im ZDF. Moderator Jan Böhmermann hatte persönliche Informationen des zuvor anonymen Influencers Clownswelt offengelegt. Doch auch der Mitteldeutsche Rundfunk steht in der Kritik. Die AfD im Sächsischen Landtag hat deshalb einen Antrag eingebracht. Die Partei spricht von, so wörtlich, Stasi-Methoden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ziel des Antrags ist eine Änderung der Medienstaatsverträge. Doxing soll ausdrücklich verboten und sanktioniert werden. Am heutigen Montag kam es dazu zu einer Anhörung im Landtag. 9 Sachverständige wurden geladen, darunter die Rechtsanwältin Viktoria Dannenmeier aus der Kanzlei des Corona-Anwalts Markus Heinz. Sie schilderte eindringlich die Folgen des Doxings für Clownswelt.
Und er selber hat mitgeteilt, dass er seinen Namen nicht genannt hatte, weil er Befürchtungen hatte, dass zum Beispiel sein Auto angezündet wird oder sein Schädel mit dem Hammer eingeschlagen wird.
Vertreter der Altparteien spielten das Problem weitgehend herunter. Der Medienanwalt Jonas Karl erklärte, Betroffene könnten schließlich vor Zivilgerichten klagen. Für den Juristen Dirk Schmitz greift diese Argumentation jedoch zu kurz.
Und hier helfen keine filigranen Möglichkeiten des Rechts, wie die Kollegen gerade sauber dargestellt haben. Denn die mediale Hinrichtung ist erfolgt, der Job ist vielleicht gekündigt, man kann dann noch klagen. Aber im Prinzip ist der Schaden entstanden durch das Pranger und es hilft nicht weiter.
Der AfD-Antrag dürfte im Landtag dennoch scheitern, wie so oft. Für Dannenmayr liegt das Kernproblem ohnehin woanders. Nicht fehlende Gesetze seien das Problem. Doxing im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sei vielmehr Teil einer gezielten Verfolgungsstrategie von Politik und Justiz.
Das Problem meiner Meinung nach ist nicht der mangelnde Schutz des Betroffenen, sondern die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften. Wenn die Staatsanwaltschaften strikt solche Fälle verfolgen würden, auch dann, wenn es dann um irgendwelche Personen wie zum Beispiel den Herrn Böhmermann geht aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann würden sich solche Fälle sicherlich nicht häufen.
In der Anhörung ging es noch um einen weiteren Punkt. Die AfD fordert, dass die Mitglieder der Rundfunkräte künftig direkt von den Beitragszahlern gewählt werden, also von der Bevölkerung selbst. Ziel, den Einfluss von Politik und Lobbygruppen zu begrenzen. Auch dieser Vorschlag stieß bei den Sachverständigen auf Ablehnung. Besonders aufhorchen ließ eine Aussage des emeritierten Rechtsprofessors Bernd Holznagel. Er erklärte offen, die Beitragszahler seien nicht geeignet, eine demokratische Legitimation herzustellen. Nach der Anhörung sah sich die AfD-Fraktion in ihrer Kritik bestätigt. Der medienpolitische Sprecher der AfD, Thorsten Gahler, forderte die Einführung verbindlicher Kontrollmechanismen und klarer Beschwerdeverfahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wörtlich sagt er, Regierungskritik muss in Deutschland möglich sein, ohne Gefahr zu laufen, von Denunzianten wie Herrn Böhmermann verfolgt zu werden. Mit dem Zustand der Medien in Deutschland befasst sich auch unser Interview des Tages mit Professor Michael Mayen, gleich hier in den Nachrichten auf 1. Der Skandal rund um Jan Böhmermann zeigt, wie der Staatsfunk zunehmend als Machtinstrument agiert, während kritische Stimmen bloßgestellt oder unter Druck gesetzt werden. Auf 1 steht bewusst außerhalb dieses Systems und berichtet als freies, unabhängiges Medium über Entwicklungen, die anderswo verschwiegen oder relativiert werden. Doch diese journalistische Unabhängigkeit ist nur durch Ihre Unterstützung möglich. Spenden Sie also jetzt. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Nach dem überraschenden Rücktritt ihres Vorgängers ist Silvia Mayr seit Jahresbeginn die neue Chefin des österreichischen Verfassungsschutzes. In mehreren Interviews hat sie nun ihre Einschätzung der aktuellen Bedrohungslage skizziert und warnte in diesem Zusammenhang insbesondere vor einem vermeintlichen Anstieg des Rechtsextremismus. Darüber hinaus trommelte Mayr auch für Maßnahmen, die von Beobachtern als Zensur eingeordnet werden. So fordert sie ein Mindestalter für die Nutzung sozialer Medien sowie eine Verschärfung des Spionagegesetzes. Wörtlich sagt sie dazu, es braucht eine Erweiterung, weil Russland Sabotageaktionen durchführt und es hier Einflussnahme durch Desinformationen gibt. Tatsächlich warnen Kritiker schon länger davor, dass der Ukraine-Krieg zum Vorgehen gegen unliebsame Oppositionelle und Regierungskritiker instrumentalisiert werden könnte. Dazu passt, dass Mayr im Herbst 2025 auf einer Veranstaltung unter dem Titel »Mit dem Recht gegen Rechtsextremismus – Erfahrungen aus Österreich und Deutschland vor dem Hintergrund von Desinformation, Fake News und Plattformverantwortlichkeit« gesprochen hat. Besonders viel Freizeit hatte offenbar der Nutzer der Plattform Threads, Biz Daves. Ein Video, das er in sozialen Medien postete, zeigt, wie er seine hauseigenen Krähen trainiert, um rote Magerkappen zu stehlen. Zu diesem Zweck lockt er die Vögel mit Futter wie Mehlwürmern oder Erdnüssen, das er gezielt unter den Kopfbedeckungen platzierte. Daves will nach eigenen Angaben damit seine Anti-Mager-Einstellung zum Ausdruck bringen. Das Anliegen scheint ihm sehr ernst zu sein. Nicht weniger als 7 Monate seines Lebens verwandte er für die Dressur seiner diebischen Haustiere. Er selbst spricht von einer Kunstaktion. Im Netz wird ihm aber vielfach der Missbrauch seiner Tiere für ein kriminelles Verhalten vorgeworfen. In einem Punkt sind die Kommentatoren sich aber einig. Der Nutzer hat durchaus einen Beweis für die hohe Intelligenz von Krähen geliefert. Ob das aber auch auf ihn selbst zutrifft, wird kontrovers diskutiert. Die Unterzeichnung des Mercosur-Freihandelsabkommens sorgt europaweit für heftige Proteste. In Österreich bringt die Partei MFG sogar einen EU-Austritt ins Spiel. Der oberösterreichische Landtagsabgeordnete Joachim Aigner erklärte, wenn Brüssel immer mehr Kompetenzen an sich ziehe, dann darf der Öxit kein Denkverbot mehr sein. Wir brauchen wieder ein Europa der Nationen statt eines EU-Zentralstaates. Auch in Deutschland wächst der Widerstand. Die Bauernpartei Deutschland-Wirtschaft unterstützt die Proteste gegen Mercosur. Sie spricht von einem Schlag ins Gesicht aller Landwirte. Die Organisation Freie Bauern fordert die Abgeordneten des Europaparlaments auf, den Vertrag nicht zu ratifizieren. Unterzeichnet wurde das Abkommen am Wochenende von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Paraguay. Es gilt zudem für Argentinien, Brasilien und Uruguay. Doch noch ist der Deal nicht endgültig. Auch die EU-Mitgliedstaaten müssen dem Vertrag zustimmen. In Deutschland lebt beinahe eine 500.000 Syrer ohne einen anerkannten Schutzstatus. Aufenthaltsrechtliche Konsequenzen folgen daraus in den allermeisten Fällen jedoch nicht. Dies ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion. Danach leben zurzeit mehr als 940.000 syrische Staatsbürger in Deutschland. Die Bundesregierung weist darauf hin, dass davon etwas mehr als 500.000 einen gültigen Schutzstatus haben. Damit offenbart sie aber auch, auf mehr als 400.000 Syrer trifft das nicht zu. Warum in diesen Fällen keine Abschiebungen oder zumindest Leistungskürzungen erfolgen, lässt die Antwort offen. Dabei sind Abschiebungen nach Syrien grundsätzlich möglich. Das Bundesinnenministerium meldete am 23. Dezember 2025 selbst die Abschiebung eines syrischen Straftäters. Dabei handelte es sich um den ersten Vorgang dieser Art seit 2011. Die Antwort der Bundesregierung zeigt allerdings auch, dass letztes Jahr ca. 30.000 Syrer die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Beobachter halten es daher für möglich, dass Bundeskanzler Friedrich Merz das Problem durch Einbürgerungen statt Abschiebungen lösen will. Die Bundeswehr stellt für den neuen Wehrdienst offenbar deutlich mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung als ursprünglich angegeben. Nach Angaben des Personalchefs der Streitkräfte, Generalleutnant Robert Sieger, gegenüber der deutschen Presseagentur, würden insgesamt 35.000 bis 40.000 Plätze für die militärische Grundausbildung geschaffen. Das sind beinahe doppelt so viele wie ursprünglich geplant. Bisher sprach das Verteidigungsministerium immer von mindestens 20.000 Plätzen. Auch Sieger selbst räumte ein, Zitat, das ist eine deutliche Zunahme gegenüber den letzten Jahren. Begründet wird der Schritt mit der Bedrohung durch Russland. Die Bundeswehr weist zwar selbst darauf hin, dass nicht nur Wehrdienstleistende, sondern auch Führungskräfte eine Grundausbildung durchlaufen. Beobachter halten es aber für äußerst unwahrscheinlich, dass die Bundeswehr in diesem Jahr ähnlich viele neue Offiziere wie Wehrdienstleistende aufnehmen wird. Welches Ende diese Jugendlichen in einem möglichen Konflikt erwartet, scheint den Verantwortlichen durchaus bewusst zu sein. Sieger sagte ebenfalls, Zitat, bei allen Beratungen thematisieren wir sehr klar, dass es natürlich auch ein scharfes Ende gibt. In Österreich wurde die Wehrpflicht bekanntlich nie abgeschafft, dennoch ist auch hier die Debatte über den Wehrdienst neu aufgeflammt. Hintergrund ist ein für Dienstag erwarteter Bericht der Wehrdienstkommission. Diese wird darin ihre Vorschläge zur Weiterentwicklung von Wehr- und Zivildienst sowie zur Miliz präsentieren. Dem Vernehmen nach dürfte sie neben anderen Maßnahmen eine Verlängerung des 6-monatigen Wehrdienstes empfehlen. Doch ob eine solche Maßnahme tatsächlich politisch umgesetzt wird, ist aktuell fraglich. Mit SPÖ und NEOS haben sich 2 von 3 Regierungsparteien zuletzt kritisch dazu geäußert. Der stellvertretende Fraktionschef der NEOS forderte auf Ex etwa die, Zitat, ordentliche Ausstattung eines Berufsheeres eingebunden in eine EU-Armee. Die Freiheitlichen hingegen fordern bereits seit Jahren eine Attraktivierung und auch Verlängerung des Präsenzdienstes. Sie kritisieren jedoch die unzureichende und politisch motivierte Besetzung der eingesetzten Wehrdienstkommission. Am Wochenende fand in der Klagenfurter Messehalle das Neujahrstreffen der FPÖ statt. Gestärkt von den aktuellen Umfragewerten setzte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl dort ein machtvolles Signal zum Auftakt des politischen Jahres. Vor mehreren tausend begeisterten Anhängern ließ er keinen Zweifel an seinem Anspruch auf die Kanzlerschaft und rief das Jahr 2026 zum Jahr der Freiheitlichen aus. Auf 1 war vor Ort.
Der Besucheransturm beim diesjährigen Neujahrstreffen der FPÖ in Klagenfurt war groß. Schon Stunden vor Beginn der offiziellen Reden strömten tausende Menschen auf das Messegelände. Viele nahmen lange Wartezeiten in Kauf, um überhaupt noch in die Halle zu gelangen. Höhepunkt der Veranstaltung war die Rede von Bundesparteiobmann Herbert Kickl. Mit scharfen Worten zeichnete er ein Bild vom politischen Machtgefüge in Österreich und stimmte die Besucher auf einen entschlossenen Kurs der Freiheitlichen ein.
Dieses Neujahrstreffen, das ist eine riesige freiheitliche Machtdemonstration. Das ist eine Demonstration unserer Stärke, unseres Willens, unserer Zuversicht und unserer Liebe zur Heimat. Das ist dieses Neujahrstreffen.
Darüber hinaus pochte Herbert Kickl erneut auf einen radikalen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Für den FPÖ-Chef steht klar fest, Remigration müsse oberste Priorität haben.
Und dann braucht es natürlich auch Remigration. Da hinten steht es drauf. Wir haben überhaupt kein Problem, dieses Wort auszusprechen. Ne? Klare Verhältnisse heißt auch eine klare Sprache und nicht diese Sprachpolizei, die ja nur ein Herrschaftsinstrument der Mächtigen ist. Na, es braucht die Remigration. Da führt kein Weg daran vorbei.
37% der Wähler würden derzeit der FPÖ unter Herbert Kickl ihre Stimme geben. Damit liegt die Partei klar an der Spitze und nähert sich der 40%-Marke. Deutlich abgeschlagen folgen ÖVP und SPÖ mit jeweils nur 20%.
Meter für Meter für Meter. Und diesen Aufstieg, den könnt ihr euch anschauen, wenn ihr die Umfragenentwicklung verfolgt. Das ist der freiheitliche Aufstieg. Und ich sage Hans, wir sind noch lange nicht zum Ende gekommen. Da geht noch viel, viel mehr. Glaubt es mal.
mRNA-Spritzen in Fleischprodukten. Das ist in den USA bereits seit 14 Jahren erlaubt. Schon im Jahr 2012 genehmigte das US-Landwirtschaftsministerium die Injektion von Schweinen mit dem Genpräparat, deren Fleisch später zum Verzehr angeboten wird. Wörtlich schreibt das Pharmaunternehmen Merck auf seiner Webseite. Millionen von Dosen der Sekivity-Impfstoffplattform werden seit mehr als 10 Jahren von Tierärzten sicher in Schweinebeständen eingesetzt. Der Impfstoff wird auch in anderen Ländern wie Kanada, Chile, Mexiko und den Philippinen verwendet. Doch die Verwendung der Technologie läuft offenbar weitgehend unter dem Radar. Der US-Epidemiologe Nicholas Halscher wirft die Frage auf, wie viele Verbraucher würden wissentlich akzeptieren, dass genbasierte Impfstoffplattformen in Tiere injiziert werden, die in die menschliche Nahrungskette gelangen, ohne klare Kennzeichnung, transparente öffentliche Diskussion oder Einverständniserklärung. Wahrscheinlich fast niemand. Schließlich gäbe es keine Langzeitstudien zu möglichen Rückständen und den Auswirkungen auf die Verbraucher, wie etwa chronische Folgen und das über mehrere Generationen hinweg. Doch könnte auch in Europa mRNA-behandeltes Fleisch auf dem Markt sein, ohne dass die Verbraucher das wissen? Das wollte auf eins von den zuständigen Ministerien in Deutschland und Österreich wissen. Doch bis Redaktionsschluss erhielten wir keine Antwort von Landwirtschafts- oder Gesundheitsministerien. Hierzulande ist es kaum ein Thema. Doch in den USA startet nun eine Untersuchung zur Schädlichkeit von Handystrahlung und der hochfrequenten 5G-Technologie. Denn diese könnten Krebs- und Nervenschäden auslösen. Dazu hat die US-Zulassungsbehörde FDA nun sogar Webseiten entfernt, die behaupteten, Mobiltelefone seien nicht gefährlich. In der Zwischenzeit soll die neue Studie des US-Gesundheitsministeriums mögliche Schäden durch Mobilfunk und 5G untersuchen. Auf eins weist bereits seit Jahren auf die Gefahren der Technologie hin. So warnte etwa der Schweizer Mobilfunkspezialist Daniel Laubscher vor Krebs- und Chromosomenschäden durch die hochfrequente 5G-Strahlung. Diese sei sogar eine Entwicklung des Militärs. Nicht einmal der Schweizer Bund bestreite die Gefährlichkeit für die Gesundheit durch 5G, so Laubscher wörtlich. Doch auch der deutsch-österreichische Filmemacher Klaus Scheidsteger warnte bei auf1, dass die Bevölkerung systematisch über die Gefahren der Mobilfunkstrahlung im Unklaren gelassen werde. Und wir kommen zum Interview des Tages und damit noch einmal zurück zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Seit Jahresbeginn gilt für ARD, ZDF und Deutschlandradio ein neuer Staatsvertrag. Er soll das System reformieren. Doch genau das Gegenteil sei der Fall, sagt der Medienwissenschaftler Professor Michael Mayen.
Michael Mayen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll reformiert werden. So jedenfalls haben es die 16 Bundesländer beschlossen. Im November hat der Landtag Brandenburg als letzter Landtag dazugestimmt und hat bei der Gelegenheit fast die Koalition gesprengt. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Kommen wir mal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ist das jetzt die große Reform, jedenfalls die Versprechen, die diesen Vertrag ausgehandelt haben?
Ich war ja in Brandenburg als Sachverständiger im Hauptausschuss und habe dort die Abgeordneten aufgefordert, dieses System zu beenden. Weil die Reform, die jetzt beschlossen wurde, die auch in Sachsen schwierig war, aus ganz ähnlichen Gründen, die Reform, die jetzt beschlossen wurde, schreibt ein System weiter, führt ein System fort, das zur größten Legitimationskrise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in seiner Geschichte geführt hat. Wir haben die Zahlen der Beitragsverweigerer. Wir wissen, dass knapp 4 Millionen Konten, Beitragskonten in Mahnverfahren sind oder in der Vollstreckung. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Bis man in ein Mahnverfahren kommt, muss man schon eine ganze Weile Stunden stückeln, sozusagen sich außerhalb dieses Systems sehen, um überhaupt erstmal so ein Verfahren in Gang zu setzen. Es sind also deutlich mehr. Wir haben die Mahnwachen von Leuchtturm ARD gesehen über viele Wochen in vielen Rundfunkanstalten. Wir sehen das, was an Unmut, an Beschwerden da ist. Wir kennen auch die Zuschauerzahlen, die in den Keller sacken. Wir haben aus der Schweiz eine aktuelle Umfrage, die sagt, dass mittlerweile 46% der Erwachsenen, und das wird in Österreich und Deutschland nicht anders sein, dass 46% der Erwachsenen Staatsmedien meiden, wo immer sie können. Man kann sich vorstellen, dass so ein 10-Milliarden-Euro-Konzern nicht reformierbar ist. Wir werden das spätestens im nächsten Jahr über irgendeine der ostdeutschen Landesregierungen haben, wenn da eine AfD-Mehrheit da ist, dass die Medienstaatsverträge gekündigt werden. Deswegen mein Appell in diesem Hauptausschuss des Brandenburger Landtags, macht den Anfang. Ihr habt die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben. Ihr könnt das stoppen. Hat leider nicht funktioniert, sicherlich auch aus Koalitionsgründen, aus übergeordneten Gründen, wenn da die CDU plötzlich einspringt, anstelle des BSW, klar.
Wie war denn die Reaktion im Hauptausschuss? Ich war da auch schon mal Sachverständiger und man weiß, dass man da am Ende kein Komma Ende hat von dem, was vorliegt. Aber gab es zumindest Abgeordnete, die da irgendwie mal nachgedacht haben und gesagt haben, naja, das Argument ist vielleicht nicht völlig falsch, auch wenn ich es aus Koalition oder Fraktionsräson dann am Ende nicht umsetzen kann?
Ich fand, es war eine hochspannende Anhörung, die auch sehr lange gedauert hat, weil aus fast allen Lagern, mal abgesehen von den Sozialdemokraten, aus fast allen Lagern kritische Nachfragen kamen. Auch von der CDU, auch vom BSW, wo es mich jetzt überrascht hat, dass dann die CDU da eingesprungen ist. Ich habe da mit Anne-Kathrin Mücke gesprochen, die ja mittlerweile für die Berliner Zeitung arbeitet, vorher beim RBB war, die auch die Anhörung in Sachsen-Anhalt und in Sachsen mitgemacht hat und meinte, das wäre die mit Abstand spannendste gewesen in Brandenburg. Ich fand auch besonders spannend, dass da ja aufgefahren wurde von Seiten der ARD, nicht nur die Intendantin Ulrike Dämmer, RBB-Intendantin war da, sondern auch die Generalsekretärin der ARD, Susanne Pfab, und die haben da, ich fand ja, mit platten Argumenten das System verteidigt. Ich habe dann ganz am Schluss gesagt, dass mich das, was da an Argumenten kam, unter anderem sagte Frau Dämmer, dass ja der RBB den Brandenburg-Tag unterstützt hat, mitorganisiert hat. Ich habe gesagt, das erinnert mich an DDR, an den kollektiven Agitator, Propagandist und Organisator, also an eine völlig andere Art von Journalismus. Da gab es dann schon Raunen im Saal. Habe ich schon gemerkt, okay, ganz so hart hätte ich es vielleicht nicht formulieren sollen. Aber mir schien so, dass da die Bereitschaft da war, auch von anderen Sachverständigen die Bereitschaft da war, die Punkte zu benennen, die man am öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisieren muss.
Wie lässt sich denn dieser sogenannte Reformvertrag, der jetzt ausgehandelt und verabschiedet wurde, auf einen Punkt bringen? Ist es eine Politik, die im Grunde ihren eigenen Transmissionsriemen natürlich nicht stilllegen will, aber irgendein Zugeständnis machen muss?
Klar, das war mein Argument. Ich habe gesagt, ich weiß schon, wie schwer das ist für so einen Landtagsabgeordneten, dieses System zu kippen. Weil da hängt dran, dass ich einen Kanal habe, den ich beeinflussen kann. Ich kann das über die Gremien machen, über die sogenannten Rundfunkräte, die ja vorgeben, dass sie uns vertreten. Da kann ich meine Leute hinschicken, machen die Parteien, machen die Organisationen. Ja, wir haben ja eine aktuelle Studie, die zeigt, wie viel Prozent der Mitglieder an den Rundfunk- und Verwaltungsräten politischen Parteien zuzuordnen sind. Natürlich ist das eine Verlockung, als Politiker zu wissen, ich habe da einen Kanal, den ich beeinflussen kann. Ich kann über die Budgets beeinflussen, welche Art von Programm gemacht wird. Ich habe gesagt, Leute, ihr müsst das System vom Kopf auf die Füße stellen. Heute bestellen die Rundfunkanstalten im Prinzip ihr Budget. Sie geben an, wir brauchen so und so viel Geld und es gibt keinen Hebel, um diese Bestellung zu stoppen. Die sogenannte Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs hat keinen Maßstab, mit dem sie entscheiden könnte, das ist zu viel oder zu wenig, weil die privaten Anstalten, die kommerziellen Anstalten einen anderen Auftrag haben. Die haben einen anderen, vom Gesetzgeber her einen anderen Auftrag. Deswegen kann man nicht einfach sagen, RTL kostet so und so viel, Antenne Bayern kostet so und so viel, sondern die Öffentlich-Rechtlichen sagen, wir haben einen anderen Auftrag, wir müssen mehr Vielfalt liefern. Deswegen leisten wir uns Talkshow-Moderatoren wie Karen Mioska, die pro Sendung 17.000 Euro kriegt. Im Zweifel ist das auch Gegenstand unserer Autonomie. Mein Vorschlag da war, stellt das System doch vom Kopf auf die Füße, gebt den Rundfunkanstalten ein festes Budget, deutlich geringer als das, was wir im Moment haben. Ich habe da vorgerechnet, dass es für einen Euro im Monat pro Haushalt gehen würde. Da kriegen wir bei 40 Millionen Haushalten in Deutschland eine halbe Milliarde Euro. Und für eine halbe Milliarde Euro, das weiß auf eins, könnte man großartiges Fernsehen rund um die Uhr machen. Man könnte eine Webseite betreiben, die Breaking News und alles kann. Und dann lasst die doch machen im Rahmen ihrer Programmautonomie. Beendet also dieses System, wo die Anstalten selber ihr Geld bestellen können. Aber die Verlockung ist groß für Politiker. Die Verlockung ist groß, das einfach so weiterzuschreiben, weil ich im Prinzip ja Bildschirme habe, auf denen ich permanent mein Gesicht und meine Botschaften haben kann.
Sie selber haben ein Buch geschrieben jüngst über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo Sie quasi dessen Ende vorhergesagt haben. Auf der anderen Seite funktioniert das System ja jetzt so, wie Sie es beschrieben haben. Also die Sender melden ihren Finanzbedarf an, im Zweifel das Bundesverfassungsgericht beschließt es dann und die Gerichtsvollzieher treiben es ein, auch wenn vielleicht die Zahl der Beitragsverweigerer steigen sollte. Also welche Sorgen sollte sich denn so eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ausgestattet mit diesen Machtmitteln überhaupt machen?
Ja gut, ich würde mir schon Sorgen machen, wenn sich so viele Menschen in Deutschland mit dem Staat und seinem Gewaltmonopol anlegen. Sie haben ja gerade ein bisschen was von dem Besteck genannt, was da auf einen zukommt, wenn man sagt, ich zahle diese 18 Euro irgendwas, ja ein vergleichsweise kleiner Betrag, ich zahle das nicht und lege mich halt mit diesem Staat an. Also da würde ich mir schon Sorgen machen. Ich habe in dem Buch ja nicht so sehr ein Ende dieser Anstalten vorausgesagt, sondern habe vorausgesagt mit dem Titel Staatsfunk, dass die Tarnung weggezogen wird. Weil wir haben heute Staatsfunk. Und dieser Zustand wird getarnt mit der Geschichte vom Rundfunk, der uns allen gehört. Wenn ich in einer verantwortlichen Position wäre, wenn ich die Menschen, wenn ich sozusagen die Struktur wäre, die hinter dem Kanzler steht, dann würde ich sagen, lass uns die Tarnung wegnehmen, lass uns offen Staatsfunk betreiben, würde auch zu Kriegsvorbereitungen, Kriegstüchtigkeitsdebatten passen. Ich kann mir in einer Kriegssituation nicht leisten, Journalisten zu bezahlen, die sich vielleicht auf dieses Märchen vom Rundfunk, der allen gehört und allen dient, berufen, die vielleicht kritischen Journalismus betreiben. Ich brauche de facto Staatsangestellte. Das ist meine Prognose, dass über kurz oder lang auch offiziell Staatsfunk da ist, was in den meisten europäischen Ländern schon so ist. Mein Macron hat eine Wahl gewonnen mit dem Versprechen, den Beitrag aus dem Staatshaushalt zu bezahlen. In den meisten europäischen Ländern ist das so. Der Dachraum, Deutschland, Österreich, Schweiz ist da eine Ausnahme. Ich meine, die BBC haben wir ja kürzlich erlebt mit diesen Debatten um Donald Trump, Personalabsetzungen. Die BBC ringt darum, auch da ist die Zukunft des Beitrags über 27 hinaus nicht sicher.
Die ARD-Anstalten oder überhaupt die öffentlich-rechtlichen Anstalten bestreiten das natürlich vehement, Staatsfunk zu sein. Ist es eine Schutzbehauptung oder ist in der Binnenansicht der ARD wirklich alles wunderbar?
Und ich habe gerade ein Interview mit Uwe Steimle gehört, sächsischer Kabarettist, der ja lange für den MDR gearbeitet hat. Und er hat mir erzählt, dass er entlassen wurde mit dem Argument, dass er die Staatsferne dieser Anstalten anzweifeln würde. Das war einer von zwei Gründen, die ihm da genannt wurden. Weil ich in dem Buch Staatsfunk beschreibe ich ja die Hebel, mit denen der Staat da reinregieren kann. Wir haben über die Rundfunkgremien gesprochen, wir haben über das Budget gesprochen, wir könnten auch über die Hierarchien sprechen. Die Menschen, die an der Spitze stehen, die Fernsehgesichter, die Chefredakteure, die Intendanten, die Abteilungsleiter, selbst der PR-Chef und der Justiziar, diese Menschen an der Spitze werden von den Verwaltungsräten bestimmt. Die Arbeitsverträge müssen durch die Verwaltungsräte laufen. Beim ZDF ist das eine Tafelrunde von 12 Leuten. 4 von den 12 sind Ministerpräsidenten. Es ist also nicht so, dass Journalisten die Politik kontrollieren, sondern die Politik vergibt Arbeitsverträge an Menschen, die ihnen genehm sind. Und diese Verträge sind befristet. Wenn ich nach 3 oder 5 Jahren weiter beschäftigt werden will, und das will jeder Mensch, dann muss ich das machen, was zur Weiterbeschäftigung führt. Aber da werden nochmal ganz andere Abhängigkeiten produziert, die diese Erzählung vom Rundfunk, der für alle da ist, als Märchen enttarnen.
Was aber nicht daran ändern muss, dass möglicherweise diese Journalisten, die dort arbeiten, fest davon überzeugt sind, dass sie staatsfern, oppositionell, kritisch und alles möglich ist? Oder ist da Ihr Eindruck, denen ist im Grunde schon klar, wessen Lied sie singen?
Gut, das ist ein Riesenapparat mit zehntausenden Journalisten, kann man glaube ich nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt dort Leute, und das ist ja die Kraft, die jede große Erzählung entfaltet, und die Erzählung von einem Rundfunk, der uns allen gehört, ist ja eine große Erzählung. Es gibt dort Menschen, die genau das machen wollen und hin und wieder auch machen können. Die also sagen, wir sind machtkritisch, wir legen den Finger in die Wunde, wir bringen Dinge in die Öffentlichkeit, die in die Öffentlichkeit gehören. Das ist ja alles, was Macht verhindern will. Das ist Journalismus, dass ich diese Dinge in die Öffentlichkeit trage, die Macht nicht gern in der Öffentlichkeit hat. Also diese Leute gibt's. Es gibt auch Leute, die fest davon überzeugt sind, dass das eine rechte, rechtsextreme Erzählung ist, dass der Staat da rein regiert. Es gibt Leute, denen es völlig egal ist, die einfach einen gut bezahlten Job haben. Wenn man sich mal die Gehälter anguckt, die liegen ja noch deutlich oberhalb des öffentlichen Dienstes, wenn ich da einen festen Arbeitsvertrag habe. Da bin ich einfach auch gut bestochen, und wenn ich gut bestochen bin, dann bin ich auch gern bereit, die Erzählung zu glauben, die diese Bestechung weiter sichert. Aber es gibt halt auch viele Freiberufler, die nicht wissen, ob sie im nächsten Monat wieder einen Auftrag bekommen, wieder einen Arbeitsvertrag haben, die also in Abhängigkeiten gehalten werden. Es gibt viele Festfreie, die jetzt den Sparmaßnahmen zum Opfer fallen, unter anderem die an den neuen Medienstaatsverträgen so festgelegt sind. Das ist ja auch ein Kürzungsprogramm für Journalismus. Da gibt es also Festfreie, die über Jahre auch einen guten Job gemacht haben, die jetzt um ihre Jobs fürchten müssen. Ich habe vom RBB gehört, dass er zum Jahresende 5 Radiojournalisten entlässt, die eine DT64-Vergangenheit haben. Und das ist ja ein Radiosender, der im Prinzip eine Straßenbewegung hinter sich hatte. Da gab es zehntausende Demonstranten, die für den Erhalt dieses DDR-Programms noch in den frühen 90ern demonstriert haben. Die Radiojournalisten, die beim RBB da eigene Sendungen hatten, gute Formate gehabt haben, werden jetzt zum Jahresende entsorgt. Ist ja auch ein Signal, weil das waren Journalisten, die diesen öffentlichen Auftrag, wie er im Medienstaatsvertrag drinsteht, Medienvielfalt liefern, die den ernst genommen haben.
Abschließend, wenn man sich diesen öffentlich-rechtlichen Moloch, so will ich es mal sagen, ansieht, eigentlich perlt ja vieles an dem ab. RBB haben Sie angesprochen, der große Skandal um die damalige Intendantin. Am Ende nicht viel passiert. Ein paar Leute zurückgetreten, haben einen neuen Posten bekommen. Kurz danach die Affäre um einen grünen Politiker, dem sexueller Missbrauch oder sexuelle Übergriffe unterstellt werden, hat sich als Lüge herausgestellt, ist auch nichts viel passiert. Ist dieser Apparat, Sie haben es angedeutet, ist dieser Apparat reformierbar oder muss er von Grund auf quasi neu errichtet werden in ganz anderer Form?
Ja, Moloch war wahrscheinlich schon das richtige Wort. Das ist ein 10 Milliarden Euro Konzern. Klar, man kann diese RBB-Beispiele nehmen. Da ist ja bei dem grünen Politiker ist ja auch ein Leben zerstört worden. Ich habe mir den Klimabericht angeschaut, den der NDR 2023 erstellt hat. Da geht es nicht um CO2, da geht es um das Arbeitsklima. Da sind 1000 Mitarbeiter befragt worden von einem Team, das von einem hohen Kirchenfunktionär geleitet wurde. Die sind befragt worden, wie geht's euch denn beim NDR? Das ist die Anstalt, die Tagesschau und die Tagesthemen verantwortet. Und es ist verheerend. Der Bericht ist schmucklos im Internet. Man kann das mal googeln. Klimabericht NDR 2023. Es ist verheerend, weil in einer Atmosphäre, wie sie dort beschrieben wird, von den Mitarbeitern selbst keine Kreativität gedeihen kann, kein Abweichen von irgendwelchen Vorgaben gedeihen kann, die von oben vielleicht in den Sender hereingetragen werden. Passiert ist nach diesem Klimabericht nichts, obwohl da ja ein Kirchenfunktionär beauftragt wurde, um offenkundig auf eine Stimmung zu reagieren, die das Arbeiten erschwert. Man hat das Ding veröffentlicht. 2 Jahre später haben wir keinerlei Veränderung. Wir haben immer noch ein 2-Klassen-System von freien Mitarbeitern und festen Mitarbeitern. Wir haben gegenseitiges Beobachten, Bespitzeln, Ungewissheit, also keine journalistisch förderliche Atmosphäre.
Das vollständige Interview mit Michael Mayn finden Sie unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.